Herzlich willkommen bei den Sustainability Talks, dem Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit an der Zeppelin-Universität.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen bei den Sustainability Talks. Heute aus Ravensburg bei FETAP, einem Pharmadienstleister. Mein Name ist Fabian Sennekamp, ich bin Nachhaltigkeitsmanager an der Zeppelin-Universität und habe heute zwei Gäste vor dem Mikrofon. Einmal den Herrn Bucher und einmal den Herrn Kirchner. Und zwar wollen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit bei FETAP sprechen und auch den Mobilitätsbereich nochmal vertiefend anschauen. Und erst einmal schön, dass Sie beide da sind.
Ja, ein herzliches Willkommen, Herr Sennekamp, nochmals bei FETAP hier in unserer Unternehmenszentrale. Wir freuen uns auch, heute bei Ihrem Podcast dabei zu sein und uns mit Ihnen auszutauschen. Mein Name ist Markus Kirchner, Sie hatten es gesagt. Ich bin der Unternehmenssprecher bei FETAP, bin seit 2010 im Unternehmen, also auch schon ein paar Jahre, und kümmere mich mit meinem Team um die Pressearbeit. Das heißt zum einen die Fachpressearbeit, also Branchenmagazine, die unsere Kunden lesen, wo wir versuchen natürlich kontinuierlich präsent zu sein, aber auch die Regionalarbeit, hier Regionalmedienarbeit, wo wir über News und Initiativen aus dem Hause FETAP informieren wollen. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe einen 12-jährigen Sohn, kam damals für FETAP 2010 nach Ravensburg. Zuerst am südlichen Stadtrand und wir leben jetzt seit 10 Jahren bis sie ländlich in dem Vorort von Ravensburg und fühlen uns da alle drei sehr wohl in dieser schönen Region.
Ja, vielen Dank. Und wir haben noch jemand vor dem Mikrofon, den Herrn Bucher. Ja. Er darf sich auch einmal kurz vorstellen.
Auch ein herzlich willkommen von meiner Seite. Gern möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lukas Bucher. Ich bin 41 Jahre alt und leite die Abteilung Corporate Mobility bei FETAP mit derzeit 13 Mitarbeitenden. Zur Abteilung gehört das Fuhrparkmanagement, das Reisemanagement, der innerbetriebliche Transport und das Mobilitätsmanagement. Unser Ziel oder unsere Mission ist, die Unternehmensmobilität ganzheitlich zu betrachten und strategisch weiterzuentwickeln. Ich selbst bin seit 2013 bei FETAP im Unternehmen, damals den Einstieg über den Bereich Einkauf, dort zuständig gewesen für die Beschaffung des Fuhrparks, habe im Fuhrparkmanagement mitgewirkt über die Jahre. Zu meinem Werdegang habe ich eine klassische Ausbildung gemacht bei Mercedes-Benz und dann auf dem zweiten Bildungsweg BWL studiert. Ich bin selbst gebürtig aus der Region und kenne natürlich die täglichen Herausforderungen des Pendelns im ländlichen Raum aus eigener Erfahrung. Und ich freue mich auf ein angenehmes Gespräch mit Ihnen.
Ja, ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Und wir werden nachher nochmal auf das Thema Mobilität verstärkt eingehen. Bevor wir das machen, da vielleicht nicht jeder, so viele wird es wahrscheinlich nicht geben, aber vielleicht nicht jeder FETAP kennt, haben wir gedacht, vielleicht, Herr Kirchner, wollen Sie ein paar Worte dazu sagen, wer die Firma FETAP ist, und dann schauen wir noch mal ein bisschen, wie der Bezug auch mit Ravensburg vielleicht ist. Und beides, Ravensburg und FETAP, ist ja wirklich eng miteinander verknüpft.
Ja, vielen Dank. Wir nutzen solche Möglichkeiten immer gerne, weil nahezu jeder in der Gegend kennt FETAP, aber was wir dann im Detail machen, das wissen viele dann doch nicht so ganz genau, und es ist auch nicht ganz selbsterklärend, deswegen nutzen wir die Gelegenheit gerne. Sie haben es eingangs gesagt, wir sind Pharmadienstleister, kein Pharmaunternehmen. Was ist eigentlich der Unterschied? Wir arbeiten im Auftrag von Pharma- und Biotech-Unternehmen, wir stellen hier bei uns Medikamente her, aber das sind eben nicht unsere eigenen Medikamente, sondern wir produzieren 100% im Auftrag unserer Kunden. Wir unterstützen also die Pharma- und Biotech-Branche von der Entwicklung neuer Medikamente über die Zulassung bis hin dann eben auch zur großvolumigen Produktion von zugelassenen Medikamenten. Das ist ein ganz klares Nischensegment. Also wir sind nur im Bereich injizierbarer Medikamente tätig. Das heißt, das sind, wie es der Name sagt, Medikamente, die sich Patienten oder die Patienten injiziert bekommen, entweder intravenös über die Vene oder subkutan in die Haut oder eben auch intramuskular in den Muskel rein. Wir machen keine Tabletten, keine Gels, keine anderen Darreichungsformen, also sind ganz klar in der Nische positioniert. Ich habe hier eine Auswahl an verschiedenen Anwendungssystemen auch mal mitgebracht, Spritzen, Pens zur Illustration. Das können jetzt die Hörer nicht sehen, aber Sie sehen es hier vor sich liegen, um mal einen Überblick zu bekommen. Und was wir eben machen, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden die optimalen Abfüllprozesse für ihre Medikamente, weil das eine ist eben die Wirkstofferforschung und die Wirkstoffentwicklung. Das machen unsere Kunden, also die Pharma- und Biotech-Unternehmen selbst. Aber damit ist noch keinem Patienten geholfen, damit können sie noch kein Medikament verabreichen, sondern es geht eben darum, die Brücke zu bauen zwischen dem Wirkstoff und dem Anwendungssystem wie einer Spritze etc., um daraus eben dann ein fertiges Medikament zu haben, mit dem sie Patienten helfen können. Und auf dieser Brücke stehen wir eigentlich, diese Entwicklungsleistung machen wir, plus dann eben die klinische und kommerzielle Abfüllung dieser Wirkstoffe machen wir. Und das ist ein sehr komplexes und ein sehr reguliertes Geschäft. Da geht es viel um Qualität, um Vertrauen. Und deswegen ist unser Claim auch Rely on us auf Englisch, auf uns ist Verlass. Damit ist gemeint, in puncto der Region, wo wir tätig sind, aber auch in puncto der Mitarbeitenden, die wir beschäftigen, unsere Kunden, die sich auf uns verlassen können und letztlich natürlich auch Patienten, für deren Lebensqualität wir hier jeden Tag unser Bestes geben.
Ja, und Region hatten Sie schon gestreift, also Vetter und Ravensburg gehört ja zusammen. Was hat denn da auch eine Apotheke, von der das alles ausging, damit zu tun? Also wie kam es denn dazu, dass jetzt ausgerechnet in Ravensburg ein solcher Dienstleister ansässig ist?
Damit fing alles an. Sie haben recht, 1950, wir hatten letztes Jahr unser 75-jähriges Jubiläum gefeiert. In der kleinen Apotheke fing alles an. Heute sind wir ein global agierender Pharmadienstleister mit Standorten auf 3 Kontinenten, ganz vielen in Ravensburg, aber auch darüber hinaus. Aber was uns immer noch eint, ist die thematische Klammer, dass wir eben Patienten helfen wollen, dass wir im Auftrag von Patienten unterwegs sind. Wie gesagt, damals schon in der Apotheke, bis heute eben zu unseren Tätigkeiten als Pharmadienstleister. Da haben wir zahlreiche Standorte, sowohl in Ravensburg als auch in Langenargen am Bodensee haben wir noch eine pharmazeutische Produktion. Wir haben natürlich Verwaltungsstandorte, wie hier unsere Zentrale, wo wir heute den Podcast aufnehmen. Wir haben noch klinische Standorte in Rankweil, das ist in Vorarlberg, und in Chicago in Amerika. Klinische Standorte sind quasi Standorte, wo Medikamente abgefüllt werden, die noch keine Zulassung haben, sondern die sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Das kennen die Leute spätestens seit Corona, als die Welt auf einen Corona-Impfstoff gewartet hat, der natürlich auch durch sämtliche klinischen Phasen getestet werden musste. Also da werden ganz kleine Mengen nicht zugelassener Medikamente hergestellt. Wenn sie dann zugelassen werden, dann können wir sie an unseren großen pharmazeutischen Produktionsstandorten hier in der Region herstellen. Dann haben wir natürlich noch Vertriebsstandorte in Ravensburg, in Chicago, aber auch in den asiatischen Ländern, in Singapur, in Japan, in Südkorea und in China, um eben auch nah an den asiatischen Märkten zu sein. Also wir wollen weiter nachhaltig wachsen, gemeinsam mit unseren Kunden, wollen nah vor Ort sein, vor allem in unseren Schlüsselmärkten in Amerika, in Europa und noch ergänzt um die Asien-Pazifik-Region.
Ja, Sie haben schon gesagt, Sie wollen nachhaltig wachsen. Jetzt meinen Sie natürlich nachhaltig in dem Zusammenhang ökonomisch. Ich bringe jetzt aber schon mal weiter zu dem Thema Nachhaltigkeitsstrategie. Also Sie sind ja als großes Unternehmen einerseits berichtspflichtig, müssen alle möglichen Auflagen erfüllen, haben sich aber selber auch ein paar Ziele vorgenommen. Vielleicht wollen Sie uns da mal so einen kleinen Einblick geben, was da ansteht aktuell.
Also ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind Familienunternehmen und als Familienunternehmen denken wir schon mal per se nachhaltig und ich sage mal in Generationen und nicht in Quartalsberichten und das weit über gesetzliche Vorgaben hinaus. Mit nachhaltig wachsen meinen wir eben auch organisch wachsen, das heißt aus uns selber heraus, nicht durch Zukäufe, nicht durch Übernahmen und daran knüpft eigentlich auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie an, die maßgeblich auf 3 Säulen beruft. Einmal der ökologischen Säule, wo wir mit wissenschaftsbasierten Klimazielen arbeiten und stark auf erneuerbare Energien setzen. Dann die zweite wichtige Säule, die ökonomische Säule. Sie hatten es gesagt, nachhaltiges Wirtschaften, und ergänzt noch um eine starke dritte Säule, nämlich das Thema Soziales, wo es um Mitarbeiter-, Bildungs- und Gemeinwesen-Initiativen geht. Und diese Nachhaltigkeitsstrategie, die vollziehen wir so seit ein paar Jahren und die ist fest an unsere Unternehmensstrategie angedockt und starker Bestandteil dran. Das sieht man zum Beispiel dadurch, dass wir uns namhaften Institutionen angeschlossen haben, dass wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie aber auch an den 17 Sustainable Development Goals der UN ausrichten, dass wir zertifizierte Nachhaltigkeitsmanager beschäftigen oder auch, dass wir zum Beispiel einen unternehmensweiten Nachhaltigkeitszirkel bei uns im Haus haben, die eben gemeinsam Initiativen und Entscheidungen vorbereiten und dann auch umsetzen.
Ja, also mir ist ein Zitat noch in dem Nachhaltigkeitsbericht, was, glaube ich, untergekommen. Da schreiben Sie, Nachhaltigkeit ist für uns kein kurzfristiges Projekt, sie ist tief in unserer Unternehmenskultur verankert. Und damit die Leute vielleicht ein bisschen eine Vorstellung bekommen, können Sie vielleicht mal so 2, 3 konkrete Projekte sich rausgreifen, dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, was treibt Sie da gerade um?
Sehr gerne. Vielleicht orientieren wir uns wieder an den 3 Säulen, die ich skizziert habe für unsere strategische Ausrichtung, also im Bereich Ökologie. Da setzen wir, ich hatte es gesagt, ganz stark auf erneuerbare Energien. Wir schaffen es heute schon, über 50% unseres Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Das fängt bei Ökostrom an, den wir an all unseren deutschen und an unserem österreichischen Standort einsetzen. Aber es geht auch, vielleicht greifen wir das Stichwort Biomethan noch raus. Wir setzen heute schon Biomethan ein, sind aber jetzt vor kurzem eine neue Kooperation eingegangen mit einem regionalen Partner hier vor Ort, der eben per Direktleitung unseren Standort Ravensburg Süd in Zukunft das Gas, das aus Biomethan gemachte Gas, dann liefern wird. Das hat zahlreiche Vorteile, natürlich eine Versorgungssicherheit, eine regionale Versorgungssicherheit. Wir stärken die Region dadurch und wir brauchen dafür auch keine neue Infrastruktur zu bauen. Das wäre ein Beispiel. Dann mit Photovoltaik arbeiten wir auch ganz stark. Das denken wir eigentlich, diese erneuerbaren Energien, denken wir immer schon mit, wenn wir neue Standorte, wenn wir neue Gebäude bauen, haben wir auch nochmal unsere PV-Initiativen ausgebaut und da haben wir Parkflächen zurückgebaut und haben eben da eine PV-Anlage draufgebaut und sogar eine begrünte Wiese darunter gemacht, sodass wir für Pflanzen auch und Insekten einen zusätzlichen Lebensraum schaffen. Und so eine PV-Anlage vielleicht zur Verdeutlichung, die deckt ungefähr den jährlichen Strombedarf von 29 Einfamilienhäusern ab. Also dementsprechend groß, weil wir sind eine sehr energieintensive Branche und eine sehr stark regulierte Branche. Insofern suchen wir da immer nach nachhaltigen und zukunftsfähigen Lösungen. Im Bereich Ökonomie als zweite Säule, da geht es eben viel um die Lieferkette, um Compliance-Themen. Wir haben ein ganzheitliches Compliance-Management-System. Wir haben einen Geschäftspartner-Kodex, wo wir eben und Spielregeln setzen, wie man mit wem zusammenarbeiten wollen, nach welchen Regeln. Lieferketten-Sorgfaltsgesetz kennen wir alle. Dann tun wir unser Einkaufsvolumen, also der Großteil unseres Einkaufsvolumens ist auch risikobewertet. Also da haben wir auch viele Initiativen laufen. Und last but not least, die soziale Säule, auch eine ganz wichtige Säule, also wo es um Leute geht, um Menschen geht. Wir beschäftigen heute 7.300 Mitarbeitende bei uns aus über 80 Nationen und bieten denen auch starke Sozialleistungen und Gesundheitsleistungen, zum Beispiel eine betriebliche Krankenversicherung, zum Beispiel Gesundheitspräventionsangebote, zum Beispiel den Wellpass, zum Beispiel weitere Corporate Benefits. Und da investieren wir wirklich auch viel Geld jedes Jahr rein, um die 18 Millionen Euro sind es. Und zum Thema Bildung und Qualifizierung, was auch in die soziale Säule bei uns fällt, da haben wir zum Beispiel eine eigene Academy, die Vetter Academy. Wir haben eigene Bildungszentren, jetzt gerade in Erlen nochmal eins eröffnet, weil wir eben auch ganz stark auf die Komponente Ausbildung setzen. Wir wachsen weiter, ich hatte es gesagt, und da setzen wir auf einen Mix aus interner Talentschmiede, nämlich unserer Ausbildung, und der externen Rekrutierung. Und gerade bei der Ausbildung, da haben wir steigende Ausbildungszahlen auch und möchten den Auszubildenden natürlich auch spannende Aufgaben bieten und eine spannende Ausbildung. Wir haben da ein agiles Ausbildungskonzept, was sich eben auch so nach der Jugend von heute richtet, nach deren Bedürfnissen. Und dadurch gelingt es uns auch nach wie vor sehr gut, unsere Ausbildungsplätze zu besetzen und auch zu steigern, weil das natürlich auch eine starke Säule für unser Wachstum ist.
Ja, also allein da hätten wir wahrscheinlich nochmal Potenzial für eine weitere Folge. Jetzt haben wir ja gesagt, wir gucken uns das Thema Mobilität nochmal verstärkt an. Ich will auch den Herrn Bucher nochmal mit dazu holen, der ja Corporate Mobility, Sie hatten es gesagt, als Thema hier bei Setup verantwortet. Ja, Herr Bucher, wir kennen uns von einem Arbeitskreis betriebliches Mobilitätsmanagement, wo wir so mit verschiedenen Unternehmen in der Region auch uns zusammengeschlossen haben und uns da austauschen zu Mobilitätsthemen. Jetzt hatten wir es schon gehört, es sind ein paar tausend Mitarbeitende, die nach Ravensburg pendeln. Und sie stehen jetzt sozusagen als Unternehmen ja vor der Herausforderung, sie müssen da Parkplätze bereitstellen, da wird gerade ein neues Parkhaus gebaut. Ein Benefit ist auch das Deutschlandticket bei Vetter, ne, als Jobticket. Wie gehen Sie denn mit dem Thema Mobilität aktuell um? Was sind denn da die Herausforderungen, vor denen Sie gerade stehen?
Gut, Sie sagten es ja schon richtig. Was bedeutet das natürlich, wenn rund 7000 Mitarbeitende nach Ravensburg pendeln, beziehungsweise pendeln würden, ja? Da haben wir einmal natürlich den Parkflächenbedarf. Wir haben eine sehr hohe Verkehrsbelastung. Wir generieren teilweise den in Anführungsstrichen vettereigenen Stau. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Region, auf den öffentlichen Nahverkehr, auf den Lieferverkehr und natürlich auch die Anwohner der Stadt. Und daraus entsteht natürlich ein entsprechender Auftrag an das Mobilitätsmanagement. Und wir haben da eine regionale Verantwortung. Und klar, die Herausforderung, die uns hier bezüglich der Mobilität immer wieder treffen, ist natürlich einmal der regionale Charakter beziehungsweise der ländliche Charakter der Region, muss man sagen. Wir sind nicht vergleichbar mit Stuttgart, wo wir eine Stadtbahn haben, die im 7-Minuten-Takt fahren. Wir haben hier einfach begrenzte Ressourcen. Der ÖPNV ist einfach teilweise sehr eingeschränkt. Ich muss an manchen Stellen froh sein, wenn ich einmal eine Stunde einen Bus habe. Und an anderen Stellen im sehr ländlichen Raum bekomme ich halt vielleicht den Schulbus Vormittag. Um 14 Uhr fährt er aber dann spätestens wieder zurück. Das ist für die Pendeltätigkeit natürlich nicht wirklich einsetzbar. Und das sind so die Herausforderungen, die wir tagtäglich natürlich haben hier im Bereich. Ja,
ja, also ich denke, das Schussental an sich ist ja schon ein eher starker Raum. Also allein ohne Vetter sozusagen ist da schon viel los, ne? Lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen auf ein paar Projekte, die Sie auch umgesetzt haben, anschauen. Also da geht es ja jetzt auch nicht nur um Parkplätze. Sie machen ja auch einiges zum Beispiel beim Thema Fahrrad.
Genau, Fokusthema Fahrrad. Wir haben 2018, 2019 haben wir eine initiale Mobilitätsumfrage gestartet und haben dann eben auch die Pendlerströme so ein bisschen analysieren können, haben herausfinden können, wo sind so die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Und da war das Fahrrad natürlich schon auf Platz 1, muss man sagen. Da war immer das Thema, wir hatten keine attraktiven Abstellmöglichkeiten, wo ich das Fahrrad wettergeschützt und auch sicher abstellen kann. Da haben wir reagiert, haben entsprechende Fahrradinfrastruktur geschaffen, haben Radlerduschen, Umkleidemöglichkeiten, Ladestationen für die Pedelecs haben wir geschaffen. Und das wird super toll angenommen, das freut uns. Also gerade wenn man im Sommer mal rausschaut an die Radabstellanlage, da ist mittlerweile schon ein Kapazitätsproblem da. Wir haben da 59 überdachte Stellplätze. Und das wird sehr gut angenommen und das freut uns natürlich, klar.
Und wie regeln Sie denn dadurch, dass Sie auch verschiedene Standorte in Ravensburg haben, die Pendelbewegungen zwischen den Standorten, wenn es die gibt? Also ich denke so an diese Kooperation mit TWS für die Leihräder vielleicht.
Sehr aktuelles Thema. Da hat man im vergangenen Jahr das Problem, dass dieser Service eingestellt wurde und da sind wir aktuell an der Neugestaltung dieser letzten Meile und auch dieses standortübergreifenden Fahrradverkehrs. Dazu wird es im Laufe des Jahres 2026 Neuigkeiten geben.
Wenn Sie mal gucken auf die verschiedenen Mobilitätsprojekte, also viele Unternehmen haben ja so ein bisschen das gleiche Thema. Also Sie hatten es gesagt, das Fuhrparkmanagement ist eines, Parkplatzsituation, Fahrradabstellmöglichkeiten. Was hat Ihnen denn da geholfen? Also waren es denn diese Mobilitätsumfragen, so ein bisschen einfach mitzukriegen, was brauchen die Mitarbeitenden? War es vielleicht eine Unterstützung von außen oder haben Sie da einfach intern über Fördermittel vielleicht einiges nochmal machen können? Also nehmen Sie uns da vielleicht mal ein bisschen mit. Was können vielleicht andere Unternehmen auch von Vetter lernen, die sich da auf den Weg machen?
Hier ist natürlich wichtig, dass man die Pendlerstrukturen analysiert, dass man die Mitarbeitenden aktiv mit einbezieht, Bedürfnisse kennt der Mitarbeitenden. Was uns natürlich auch immer geholfen hat, war das Thema Kooperation mit Kommunen, der direkte Dialog mit Verkehrsverbünden, ja, Mobilität als ein strategisches Thema verstehen und ja, auch einfach selbst aktiv werden und nicht auf andere warten. Das ist schon ein Thema. Also wir haben wir haben auch so das, wirklich den Mut zu haben, neue Dinge auch auszuprobieren. Wir hatten Themen, die haben wir ausprobiert und haben recht schnell gemerkt, okay, das geht in die falsche Richtung, das wird nicht angenommen, also stampfen wir das Angebot wieder ein. Also ich denke da liebevoll an das Klapprad, das wir mal hatten. Da hat man ein Klapprad zum Testen und das wurde halt überhaupt nicht angenommen. Und dann muss man halt einfach auch den Mut dazu haben, das einmal ausprobieren, aber am Ende des Tages dann halt auch wieder den Mut haben und sagen, okay, war vielleicht in die falsche Richtung gedacht, probieren wir das nächste aus.
Anders kann man es ja oft auch gar nicht machen. Ne? Oder wenn man jetzt wir haben ja auch einen Schichtbetrieb, denkt an den öffentlichen Verkehr, wenn wir jetzt nicht irgendwie vielleicht mit dem Verkehrsunternehmen sprechen und sagen, wir testen jetzt mal einen dichteren Takt und der wird nicht angenommen, dann kann man halt sagen, gut, dann haben wir es probiert, aber es hat dann vielleicht auch nicht funktioniert, wenn es nicht angenommen wird.
Richtig, ja. Also da hat man auch das Thema, dass man die Schichtzeiten mal an den Fahrplan der ÖPNV angepasst haben. Das hat eine kurze Zeit funktioniert, aber dann kommen wieder neue Herausforderungen, dass halt irgendwelche Taktungen geändert werden. Aber wir können nicht jedes Mal unsere Prozesse deswegen ändern. Da hängt ja viel mehr hinten dran.
Herr Bucher, ein großes Thema im Mobilitätsbereich ist ja auch das Deutschlandticket. Wie geht denn Vetter mit diesem Thema um? Und wie haben Sie sich da entschieden, als das Deutschlandticket dann auf den Markt kam, als es eine Frage war, bezuschusst man das? Wie stark bezuschusst man das?
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben das Deutschlandticket als Jobticket, als Pilotunternehmen zu 100% die Kosten bereits übernommen oder die Kosten übernommen. Hintergrund ist der bei der Mobilitätsumfrage, warum die Mitarbeitenden auf ÖPNV oder im ÖPNV nicht die Alternative sehen, ist natürlich wieder das Thema ländlicher Raum. Und durch die 100% Übernahme konnten wir da eben die entsprechende Hemmung senken, sich ein entsprechendes Jobticket anzueignen. Und die Mitarbeitenden haben das genutzt und haben durchaus auch die Vorteile des ÖPNV dadurch kennenlernen dürfen.
Genau. Und jetzt aktuell haben wir noch ein Thema, das können wir vielleicht auch noch streifen. Und zwar ist ja gerade die Strecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg auch gesperrt. Sie haben ja, glaube ich, auch ein paar Pendelnde, die das dann tatsächlich betrifft. Haben Sie da schon irgendwie Erkenntnisse? Also oder gibt es da sozusagen schon eine Strategie, wie Sie damit irgendwie umgehen, dass man sagt, ja gut, dann gibt es vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen Kulanz beim Homeoffice oder dass man irgendwie sagt, verschiebt die Meetings entsprechend oder haben Sie noch gar nicht ein Gefühl, es ist ja jetzt auch noch nicht so lange, dass es läuft?
Ja, das ist ja recht frisch, diese Sperrung. Klar, wir versuchen da schon bestmöglich die Mitarbeitenden zu unterstützen. Wir haben da oder legen sehr viel Wert auf den Schienenersatzverkehr. Also die Sperrung, die hat zwei Seiten. Einerseits ist eine Herausforderung, ganz klar. Andererseits ist natürlich auch schön zu sehen, dass es Auswirkungen hat, wenn die Bahn einfach nicht fährt. Man sieht jetzt erstmal, okay, die Bahn wird ja doch akzeptiert als Mobilitätsmittel.
Sie haben gesagt, die Sperrung der Südbahn hat auch schon Effekte für Sie im Unternehmen. Was heißt es denn genau? Wo merken Sie das?
Ja, also da die Sperrung ist eine große Herausforderung für uns. Wir sehen, die ersten Deutschland-Tickets werden zurückgegeben. Andererseits sehen wir eben auch, dass die Deutsche Bahn auf der Strecke natürlich schon aktiv genutzt wird. Ich hoffe jetzt natürlich beim Blick aus dem Fenster auf eine schöne Wetterphase, dass viele Mitarbeitende mit dem Fahrrad alternativ zur Arbeit kommen können. Ja, aktuell wurden bis dato 60 Tickets zurückgegeben.
Dann, Herr Kirchner, beim Blick aus dem Fenster, mir fällt bei Vetter immer auf, da stehen meistens Kräne, ja, also immer wächst irgendwas. Die hatten es auch gesagt, es gibt ein dynamisches Wachstum. Dann müsste man sich ja eigentlich auch als Studierender der ZU in so einem Unternehmen zumindest spannende Praktika oder vielleicht auch einen Jobeinstieg vorstellen können. Nehmen Sie uns doch mal vielleicht ein bisschen mit. Was sind denn so Chancen auch Studierende im Unternehmen, die sagen, ach ja, das klingt irgendwie spannend und auch mit einem Nicht-Pharmazie-Studium, was jetzt bei uns einfach nicht abgedeckt ist. Was kann man denn bei Vetter Unternehmen als Studierender lernen?
Also wie gesagt, wir wollen weiter organisch und nachhaltig wachsen. Vielleicht schauen wir uns nochmal kurz die Branche an. Die deutsche Pharmaindustrie hat ungefähr 150.000 Beschäftigte, 25% davon, also rund ein Viertel, arbeitet in Baden-Württemberg. Auch ganz spannend, dass wir auch eine starke Pharma-Region sind und während andere Industriezweige so in den letzten Jahren eher Arbeitsplätze notgedrungen abbauen mussten, hat die Pharmaindustrie nach wie vor aufgebaut, plus 18% seit 2020. Also das zeigt, wir sind weiter auf Wachstumskurs. Unsere ganze Branche ist auch begründbar durch Themen wie den eine alternde Bevölkerung, die Zunahme von chronischen Krankheiten. Deswegen besteht eben eine hohe Nachfrage auch nach unseren Dienstleistungen. Wenn wir vielleicht noch einen kurzen Blick in die Bücher werfen. Wir hatten letztes Jahr einen Umsatz von 1,26 Milliarden Euro vorläufig, also eine Umsatzsteigerung von 13% und Investitionen von roundabout 280 Millionen Euro. Das finde ich eigentlich noch die spannendere und beeindruckendere Zahl, weil sie eben zeigt, dass das ein Großteil des Umsatzes und der Erträge auch wieder ins Unternehmen zurückfließt, um diesen nachhaltigen Wachstumskurs, diesen organischen Wachstumskurs auch weiter fortsetzen zu können. Beim Thema Mitarbeitende wachsen wir eben auch nach wie vor. Als ich 2010 eingestiegen bin, waren wir roundabout 2000 Mitarbeitende. Heute sind es circa 7300 Kolleginnen und Kollegen. Also eine tolle Entwicklung. Und ja, daran geknüpft sind natürlich auch spannende Herausforderungen, spannende Einstiegsmöglichkeiten. Ich hatte es auch vorhin gesagt, wir setzen auf eine Kombination aus interner Talentschmiede und externer Rekrutierung. Das können Absolventen sein aus den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften. Wir haben Stellen bei uns im Kundenprojektmanagement, im Vertriebsmanagement, Key Account Management nennen wir das bei uns. Das sind natürlich keine Einstiegspositionen, da braucht man eine gewisse Berufserfahrung auch. Dann gibt es bei Ihnen ja auch Kommunikationswissenschaften. Da haben wir bei uns natürlich auch entsprechende Marketing- und Kommunikationsabteilungen. Genauso wie bei Ihnen ja das Studienfach Psychologie oder die Studienrichtung Psychologie angeboten wird. Da denke ich zum Beispiel so an die Richtung Personal, Human Resources, HR. Wichtig ist aber, sobald es bei uns Stellen gibt, dann veröffentlichen wir die natürlich auch ganz transparent. Da verweise ich gerne nochmal auf unsere Homepage vetter-pharma.com/karriere, wo es alle Informationen inklusive aktuell offenen Stellen dann immer transparent gibt.
Können wir auch gerne nochmal in den Shownotes dann verlinken, wer sich dafür interessiert. Also da gibt es durchaus Chancen. Ich glaube, wir könnten schon so langsam vielleicht einen Ausblick wagen in Richtung Zukunft. Herr Bucher, Sie sind ja auch als Gesicht präsent im Nachhaltigkeitsbericht, in einem Kinospot sogar, ja, wo Sie über die Fahrradabstellfläche ganz kurz zu sehen sind. Wenn Sie mal schauen, vielleicht so in 4, 5 Jahren, neue Projekte, neuer Kinospot sozusagen, was sehen Sie denn da an Projekten? Zeug bei Ihnen im Mobilitätsbereich.
Zunächst mal ist es wichtig, dass wir die aktuellen Angebote halten können. Muss man so sagen, wie es ist. Wir haben natürlich klamme Kassen bei den Kommunen. Im ÖPNV merken wir das. Große Änderungen wird es nicht geben. Wir schauen natürlich, wohin geht der Trend, was haben wir für alternative Möglichkeiten und werden weiterhin vorangehen.
Also ich wäre jetzt mit meinen Fragen tatsächlich schon am Ende. Ich überlasse Ihnen aber auch gerne noch ein Schlusswort, wenn Ihnen jetzt noch was einfällt, was wir besprechen sollten.
Für uns fein. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zum einen unser Unternehmen und zum anderen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit bei Vetter umspannend sehen und bearbeiten, näher bringen und freuen uns auf den weiteren Austausch.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, in der Kürze der Zeit, die wir hatten, haben wir da einige Themen gestreift. Unseren Hörerinnen und Hörern auch ganz herzlichen Dank, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Hören Sie auch gerne noch in weitere Folgen rein. Wir haben auch noch weitere Unternehmen, Nachhaltigkeitsmanager in Folgen befragt oder zu den Folgen des Klimawandels. Und damit ganz herzlichen Dank und tschüss.
Vielen Dank. Das war einer der Sustainability Talks an der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über das Thema Nachhaltigkeit bei uns erfahren? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter www.zu.de/Nachhaltigkeit. Dort finden Sie auch unseren Nachhaltigkeitsbericht und die Anmeldung zu unserem Nachhaltigkeits-Newsletter.